Deutschlandfunk Nova 100.
Habt ihr bestimmt mitbekommen, am 17.12., also vor knapp 2 Wochen, ist der in den USA verurteilte Doppelmörder Jens Söhring außer Haft entlassen worden, nach mehr als 33 Jahren, und er ist dann in Deutschland gelandet. Ein Bewährungsausschuss im Bundesstaat Virginia hat Jens Söhring auf Bewährung freigelassen, unter der Bedingung, dass er niemals wieder in die USA zurückkommt. Die Geschichte von Jens Söhring und dem Doppelmord haben wir hier im August 2017 in der 100 erzählt. Da haben wir mit der Journalistin Karin Steinberger gesprochen. Sie ist SZ-Redakteurin und hat sich jahrelang mit dem Fall beschäftigt, hat da wahnsinnig viel recherchiert und immer wieder drüber geschrieben. 2017 hat sie uns Jens' Geschichte erzählt, die 1984 beginnt. Da lebt Jens Söhring, Sohn eines deutschen Diplomaten in Amerika, ist ein schlauer Kerl, kriegt auch ein Stipendium, was nicht jeder kriegt, und an der University of Virginia, da lernt er dann Elizabeth Haysom kennen, verliebt sich unsterblich in sie. Sie sind dann 3 Monate zusammen, die beiden, als Elizabeth Eltern brutal ermordet werden. Und erst tappt die Polizei, die da ermittelt, im Dunkeln, und dann fällt der Verdacht auf Elizabeth und Jens. Die beiden fliehen und werden dann 1986 in London verhaftet. Und nach dieser Verhaftung, da gesteht Jens Söhring den Mord an Elizabeth Eltern, hat uns Karin Steinberger vor 2 Jahren erzählt.
Das ist so gesehen, und das sagt er jetzt seit über 30 Jahren, der Fehler seines Lebens gewesen. Und er hätte das nur getan, um Elizabeth Haysom, die Liebe seines Lebens, vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Weil er sagte, ich bin Diplomatensohn, deutscher Diplomat, ich werde nach Deutschland zurücküberführt, ich werde in Deutschland vor Gericht kommen und dort kriege ich Jugendstrafrecht. Das sind höchstens 8 bis 10 Jahre. Und diese 8 bis 10 Jahre gebe ich gerne für diese große Liebe.
Doch es kommt anders. Aus London wird Jens Söhring in die USA ausgeliefert. Er zieht zwar irgendwann sein Geständnis zurück, aber Elizabeth Haysom, seine damalige Freundin und die Tochter der Ermordeten selbst, sagt in ihrem Prozess aus, dass Jens der Mörder ihrer Eltern sei. Söhring wird dann 1990 zu 2-mal lebenslänglich für die Tat verurteilt. Elizabeth Haysom bekommt für Anstiftung zum Mord 2-mal 45 Jahre. Aber Jens Söhring sagt bis heute, ich war das nicht. Und in den 30 Jahren Gefängnis gibt es immer wieder auch Versuche, Jens Unschuld zu beweisen. Ungereimtheiten tauchen auf. Gibt ja dann mittlerweile neue Methoden zur Untersuchung von Spuren. Aber das Verfahren wird nicht neu aufgerollt. Und auch vor dem Bewährungsausschuss versucht Jens, es 14 Mal freizukommen. Und bam, immer wieder heißt es, Antrag abgelehnt. Bis sich aber dann irgendwie was ändert. Und in diesem Jahr klar wird, Jens kommt frei.
Das ist ja alles ziemlich überwältigend hier. Ich freue mich so sehr. Nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens.
Also man merkt da irgendwie eben diese Freude, wieder hier zu sein, aber auch eine gewisse Aufregung, meine ich, zu hören. Wie war seine Ankunft, Karin?
Ja, es war wirklich emotional, muss ich sagen. Ich habe ihn ja bis jetzt immer nur im Gefängnis gesehen und das ist Handschlag und sehr angespannt. Und jetzt kam er rein und konnte die Menschen umarmen, mit denen er immer nur reden konnte, auf Distanz, oft auch nur natürlich über Telefon. Also es war schon ein bisschen bewegend, das zu sehen.
Aber ist wahrscheinlich auch für ihn überwältigend, ne? Also wenn man überlegt, dass er sonst nur ab und zu mal Leute gesehen hat und jetzt ist da so ein ganzer Haufen, der ihn mit Kameras und so weiter begrüßt, war das vielleicht auch ein bisschen viel dann?
Also was jetzt auf ihn zukommt, ist natürlich wirklich viel. Das ist jetzt gar nicht nur dieser Medienhaufen da gewesen. Also für mich fängt jetzt die Geschichte jetzt an. Wie geht er damit um? Wie kommt ein Mensch nach 33,5 Jahren zurück ins Leben? Ich meine, es ist ja alles. Er hat ja alles nicht gesehen. Er war noch nie im Internet. Er wird jetzt konfrontiert mit diesem wirklich sehr komplizierten Social-Media-Wahnsinn. Und natürlich ist er da jetzt auch schon Thema, ja, und zwar im positiven und im negativen Sinn. Also es fing ja gestern schon an, dass Leute fragten, was soll denn das? Wieso wird ein Doppelmörder so begrüßt? Andererseits sind natürlich wahnsinnig viele Menschen, die sich unglaublich mit ihm freuen, die halt seine Geschichte verfolgt haben über die Jahre und auch die vielen Zweifel kennen an seiner Verurteilung. Also all das muss er jetzt lernen. Und natürlich ist er jemand, der ja immer schon alles verfolgt hat, soweit er das konnte. Also er hat zum Beispiel viele Bücher über das Internet gelesen, weil er noch nie drin war.
Das ist auch irre. Also Theorie über das Internet, aber es selber nie erlebt haben. Wahnsinn.
Ja, und vor allen Dingen, er hat ja einen Twitter-Kanal, also wo in seinem Namen etwas geschrieben wird. Das sind Dinge, die er übers Telefon mitgeteilt hat. Also er ist einerseits schon drin, aber war nie drin. Das ist ein total obskures, ja, also das muss er einfach alles erst lernen. Und das ist halt nur ein kleiner Teil davon. Allein der Flug muss ja für ihn überwältigend gewesen sein. Da hat er das erste Mal wieder echtes Fleisch bekommen seit Jahrzehnten. Die haben ja dann nur so processed food in amerikanischen Gefängnissen, weil natürlich die Kosten für jeden einzelnen Gefangenen so niedrig wie möglich gehalten werden. Und es gab ja Zeiten, da habe ich Jens besucht, da konnte er nicht fernsehen, weil es nicht ertragen hat, so eine Burgerwerbung zu sehen.
Also ganz, ganz viel, was er jetzt für sich entdecken muss, wo er mit klarkommen muss auch. Lass uns aber nochmal zurück in die USA gehen. Als du 2017 mit uns gesprochen hast hier bei der 100, da hast du gesagt, dass der Bewährungsausschuss immer wieder Jens Sörings Anträge auf Bewährung abgelehnt hat. Insgesamt 14 Mal abgelehnt. Jetzt aber stattgegeben. Warum?
Bis jetzt war der Bewährungsausschuss, also das Parole Board, immer nur eine Formalia. Und das unter den Gefangenen galt es auch als Witz, weil das immer so Stanzen waren, mit denen alle abgelehnt wurden. Also keiner hat sich da wirklich Hoffnung gemacht. Da hat sich ein bisschen was getan. Das System ist in der Tat ein bisschen offener geworden. Also sieht sozusagen den Auftrag, den es eigentlich hat, nimmt es jetzt ein bisschen ernster. Es sind andere Leute drin. Die ganzen Recherchen zu diesen Parole Board Entscheidungen dieses Jahr war anders. Dieses Jahr haben die wirklich recherchiert. Die haben nachgefragt, sie haben viel länger gefragt. Das kann man eine Frau, die die Fragen gestellt hat. Also es hat sich schon abgezeichnet, dass dieses Jahr irgendwas anders läuft. Warum das so ist, da kann man nur spekulieren. Und natürlich, glaube ich, hat das auch was zu tun mit diesen vielen, vielen neuen Erkenntnissen, die da in den letzten Jahren aufgekommen sind. Weil natürlich ist der Druck in den USA jetzt immer größer geworden. Es hat sich ein republikanischer Sheriff für ihn eingesetzt, weil er sagt, mit den neuen Erkenntnissen wäre er niemals verurteilt worden 1990.
Trotzdem ist er jetzt zwar frei, aber nicht frei gesprochen. Heißt das trotzdem, dass es ein Erfolg ist? Also klar, es ist ein Erfolg im Sinne, frei zu sein, aber nicht so richtig, oder?
Jens Söring hätte sicherlich lieber das Pardon gehabt. Es ist so, ich war auch bei seiner Anwälte jetzt gerade, Stephen Northrup. Das ist ein Anwalt, der seit 2 Jahren seinen Fall mitbearbeitet. Auch einer von denen, es sind ja viele von seiner amerikanischen Unterstützer, sind eigentlich konservative Leute, die auch sagen, ein Mörder gehört ins Gefängnis. Auch der hat sich die Unterlagen angeschaut und gesagt, hier gibt es zu viele Fehler. Und die wollen weitermachen. Seine Anwälte wollen weitermachen. Das ist ja alles pro bono. Die kämpfen sozusagen für Fälle, wo sie sagen, hier wurde Unrecht gemacht. Und die wollen weiterkämpfen und dafür sorgen, dass vielleicht doch nochmal irgendwann ein Pardon erreicht wird.
Dass er dann sozusagen auch den Freispruch hat.
Genau, also dass er wirklich nicht mehr als Doppelmörder bezeichnet werden darf.
Die Frage ist aber doch, warum ist das nicht sozusagen längst geschehen, dass ich nochmal mit dem ganzen Fall beschäftigt wurde in der Justiz, dass der Fall nochmal aufgerollt wurde? Was ist da los?
Das amerikanische und vor allem das virginianische Recht ist wahnsinnig kompliziert. Man kann da einen Fall nur noch mal vor Gericht bringen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Das war genau einmal der Fall, und zwar als die ersten DNA-Erkenntnisse kamen. Das war genau zu dem Zeitpunkt 2009, 2010, als Jens Söring vom damaligen demokratischen Governor Tim Kaine nicht freigesprochen, sondern er wollte ihn sozusagen abschieben. Das war eine Entscheidung eines Governors, die dann am ersten Arbeitstag seines Nachfolgers, eines republikanischen Governors, zurückgezogen wurde. Auch übrigens einmalig, dass ein Gnadenentscheid eines Governors zurückgezogen wurde. Damals hatte Jens Söring schon mal seine Koffer gepackt. Da war eigentlich klar, dass er nach Deutschland kommen wird. Damals hätte er eben eine Chance gehabt, nochmal vor Gericht zu gehen mit den neuen DNA-Erkenntnissen. Das hat er nicht gemacht, weil er dachte, ich bin ja schon in draußen.
Ich komme sozusagen sowieso nach Hause.
Das heißt also, die DNA von Jens Söring wurde nicht nachgewiesen. Und es gibt 42 DNA-Examples, die von diesem Tatort noch da sind. Davon waren einige nicht mehr behandelbar. Klar, das ist einfach schon sehr lange her. Aber die man untersuchen konnte, keine Spur zu Jens Söring, kein Fingerabdruck, nichts. Was man aber jetzt mittlerweile weiß, ist, dass das Blut, das man bislang der Mutter, also den Opfer zugeordnet hatte, und eine andere Blutspur, dass beide von Männern stammen, die unbekannt sind. Das haben zwei wirklich anerkannte und unabhängige DNA-Spezialisten jetzt wirklich nochmal bestätigt. Das ist aber eine Erkenntnis, die er nicht nochmal hätte vor Gericht bringen können, weil es nicht als neu gilt, weil die DNA-Spuren sozusagen alt sind. Das heißt, er hatte in all den Jahren wirklich gar keine Möglichkeit mehr, vor Gericht zu gehen.
Man könnte sich ja auch vorstellen, dass wenn so ein Prozess aufgerollt würde, wenn dann irgendwann klar würde, der Mann ist unschuldig, dann drückt das ja sozusagen die Personen, die damals ermittelt haben, die damals den Prozess gemacht haben, in ein schlechtes Licht. Kann das auch ein Grund sein, warum man sich da so schwer tut, das neu aufzurollen?
Chuck Reed, der, wie gesagt, einer der Ermittler war und mittlerweile seit Jahren sagt, er glaubt nicht, dass Jens Söring diese Tat begangen hat. Chuck Reed hat mir jetzt gerade gesagt, dass seiner Meinung nach das rein politische Gründe hat und es geht darum, die Reputation der beteiligten Leuten zu schützen. Das war sozusagen die einfachste Möglichkeit, aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Ein Parole, und zwar für beide, für Jens Söring und Elizabeth Haysom, weil sie ja auch rauskommt, also sie wird ja nach Kanada abgeschoben. Das war sozusagen, sagte Chuck Reed, die einfachste Art für alle rauszukommen. Wir geben ihm Bewährung, wir sprechen nicht frei, das heißt, das System muss keinen Fehler zugeben. Das heißt, er ist weg, wir haben ihn los und wir müssen den Fall nicht nochmal aufrollen. Also und dieser Meinung sind einige in den USA.
Wenn man dich so hört, was du so sagst, dann würde ich sagen, du glaubst fest an Jens Sörings Unschuld, oder?
Also ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Ich war nicht dabei, nur die, die dabei waren, wissen es. Das habe ich auch immer so gesagt. Was ich aber im Lauf der Jahre nach all den Recherchen wirklich einfach sagen kann, ist, dass vieles von dem, was hier jetzt wissenschaftlich als Belege immer kommt, also die neuen DNA-Spuren, all das bestätigt das, was Jens Söring sagt, dass er eben nicht am Tatort, er war nicht dort. Ich selber, wie gesagt, weiß nicht, was passiert ist. Es ist auch immer mein journalistischer Grundsatz, dass ich hier neutral bleibe und das bin ich auch immer geblieben. Ich habe immer beide Seiten gefragt. Oft hat halt die zweite Seite nicht mehr mit uns reden wollen. Und da fragt man sich halt auch, also die eine Seite bringt einen neuen Fakt nach dem anderen auf den Tisch. Es werden wirklich lauter neue Erkenntnisse. Es ist mittlerweile, hat ein englischer Spezialist für Interrogations, also für Befragungen, Polizeibefragungen und Geständnisse, hat er das Ganze sich angeschaut, hat den Tatort, die Tatortbilder mit dem Geständnis von Jens Söring verglichen. Ein Mensch, der mit Jens Söring nichts zu tun hat. Und der hat gesagt, dieses Geständnis ist komplett unglaubwürdig, weil einfach so viel nicht passt. Also mal ganz abgesehen davon, dass die Mutter keine Jeans trug, wie Jens Söring das in seinem Geständnis sagte, sondern ein Nachtgewand. Der Tisch war anders gedeckt, also der Platz, wo Jens Söring sagte, dass er saß, war genau an der anderen Seite des Tisches. Die Leiche lag woanders. Also wahnsinnig viele Dinge in diesem Geständnis, die nicht mit dem Tatort übereinstimmen, die wissenschaftlich fragwürdig sind.
Also das heißt, da sind diese wahnsinnig, wahnsinnig vielen Ungereimtheiten und man kann nur hoffen, dass das sich nochmal angeschaut wird und dass da nochmal wirklich drüber geguckt wird. Wobei du ja gesagt hast, dass die Chancen dazu vielleicht ein bisschen schlecht sind, weil viele der damals und jetzt Beteiligten da nicht so wirklich ein Interesse dran haben. Aber wichtige Frage ist ja, Jens Söring ist jetzt frei, er ist jetzt in Deutschland. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt, Karin, dass es natürlich schwer für ihn ist nach dieser langen Zeit. Er hat dazu auch selber was gesagt, als er am Flughafen angekommen ist.
Ich muss hier psychologisch und emotional ankommen in Deutschland. Ich habe dieses Land 3 Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis.
Er wurde ja von ganz, ganz vielen Menschen empfangen. Hat er dabei dann auch Unterstützung? Also normalerweise gibt es ja für Leute, die aus dem Knast kommen, zum Beispiel Bewährungshelfer, Resozialisierungshilfe und so weiter und so fort.
Also, ob er das in Anspruch nimmt, weiß ich nicht. Er hat wirklich diesen Freundeskreis und ich würde mal behaupten, dass einige aus diesem Freundeskreis wirklich so eine Art Familie für ihn sind. Und ja, Jens Söring macht alles mit dem Kopf. Er ist einer, der immer alle Probleme schon mal durchdacht hat, bevor sie auftreten. Er hat sich auch mit dem Problem nach 33 Jahren ins Leben zurückgebracht. Zu kommen beschäftigt, was noch lange nicht heißt, dass er es dann auch bewältigt oder dass er die Probleme nicht trotzdem hat. Also er weiß, dass das nicht einfach wird, weil er natürlich auch immer wieder sich klar machen wird, was er verpasst hat, dass er 3 Jahrzehnte seines Lebens, und wenn es so ist, wie er sagt, dass er sie verpasst hat für eine Tat, die er gar nicht begangen hat, dann ist es ja eigentlich unvorstellbar, wie man sowas überhaupt überstehen kann und verarbeiten kann.
Aber er muss ja wahnsinnig stark sein, weil er hat den Knast, er hat das Gefängnis 30 Jahre lang überstanden. Das allein zu schaffen, ist ja schon auch Wahnsinn, wenn man weiß, dass man etwas nicht getan hat.
Er hat ja dann oft auch über Hoffnung geredet, also bei unseren Gesprächen im Gefängnis. Die ist ja einerseits das Einzige, was an einem Leben hält, hat er gesagt. Das ohne Hoffnung überlebt man nicht. Und andererseits ist sie das Gefährlichste, was man im Gefängnis haben kann, weil wenn sie enttäuscht wird, kann einen das einfach zerdrücken. Und er hat es aber immer wieder, diese enttäuschte Hoffnung, und die hatte er sehr oft, er hat es immer wieder überstanden.
Was aus Jens Söhring wurde, hat uns Karin Steinberger erzählt hier in der 100. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova 100.